Herzlich willkommen bei Sportarchiv, unserem Podcast über die Legenden und Meilensteine des Sports. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Wir sind Brüder und Sportfans, die sich aber vor allem für die Geschichte einzelner Sportarten interessieren.
Unsere Schwerpunkte sind US-Sport, American Football, Baseball, Basketball, Eishockey, aber auch die Welt des Fußballs.
Regelmäßig werden wir Geschichten und Zusammenhänge aus der Welt des Sports präsentieren.
Es wird um einzelne Sportlegenden und Teams gehen, aber auch um Hintergründe und Entwicklungen der einzelnen Sportarten.
Wir sind zwar keine Historiker, aber wir wollen trotzdem versuchen, anhand von Literatur und anderen Quellen die Themen möglichst gut zu recherchieren.
Bevor wir aber zu einzelnen Personen, den Legenden oder Ereignissen wie großen Spielen kommen, wollen wir zunächst uns und euch einen Überblick über die Entwicklung und Entstehung der Sportarten und eben ihrer Profiligen geben.
Daher sprechen wir heute darüber, wie Football entstanden ist und in den letzten 150 Jahren zu dem Spiel wurde, das es heute ist.
Oh, das klingt cool. Da bin ich echt gespannt drauf.
Ja, vielleicht fangen wir mal mit einer Frage an. Weißt du ungefähr, wann American Football entstanden ist?
Ich bin ja mehr so der Baseball-Fan. Also ich weiß, dass zum Beispiel beim Baseball 1845 die ersten schriftlichen Regeln so festgelegt wurden. American Football 10, 20 Jahre später, weiß ich nicht. Sagen wir mal um 1870 rum, würde ich tippen.
Das ist schon ziemlich genau.
Oh, cool.
Also American Football entwickelt sich Ende des 19. Jahrhunderts aus einer Mischung aus Rugby und Fußball. Aber vor allem Rugby war der Ursprung des American Footballs. 1845 verfassten die Schüler der Rugby School in England nämlich die ersten Rugby-Regeln. Das ist ja jetzt erstaunlich, dass das fast zur selben Zeit ist wie Baseball.
Überrascht mich jetzt wirklich total, weil das war in New York dann 1845, wo diese ersten Baseball-Regeln festgelegt wurden. Das ist echt krass. Was für eine Übereinstimmung. Rugby und Baseball 1845.
Ja, und 1863 wurden in London dann die ersten Fußballregeln festgelegt durch die Football Association, die FA. Die Entwicklung wurde in Europa weitgehend übernommen. Allerdings war es so, dass in Amerika Fußball sich überhaupt nicht durchgesetzt hat. Jedenfalls an den entscheidenden Universitäten wurden diese Fußballregeln komplett abgelehnt. Man blieb da also eher beim Rugby und entwickelte dann im Laufe der Zeit seine eigenen Regeln und Unterschiede zum American Football. Denn American Football unterscheidet sich ja schließlich durch den Vorwärtspass und vor allem durch die Line of Scrimmage vom Rugby, wo ja nur Rückwärts- und Seitwärtspässe erlaubt sind und am Anfang der Scrummages. Aber da komme ich nachher nochmal zu, was das genau ist.
Ja, das finde ich nämlich gut, weil das ist immer sehr mysteriös für mich.
Ja, das war für mich auch nicht so genau klar, wie das genau funktioniert. Also die Zeit zwischen 1874 und 1905, das sind so die Ursprungsjahre des Footballs. Football entwickelte sich halt am Anfang an den amerikanischen Ostküstenuniversitäten und war daher vor allem ein elitärer Sport. Zu diesen Universitäten gehörten dann Yale, Harvard, Princeton, also die ganz bekannten Universitäten. Und die spielten auch eine ganz gewichtige Rolle in der Frühgeschichte des Footballs. Dabei muss man natürlich auch erstmal die Zeit berücksichtigen, in der wir hier sind. Wir sind in der Zeit kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, was vor allem für die Nordoststaaten zu einer großen wirtschaftlichen Entwicklung führte. Und vor allem die Universitäten hatten riesigen Zulauf. Durch die Vorkriegsjahre kamen viele auch ältere Personen oder ältere Männer dann auch an die Universitäten, um noch zu studieren.
Stimmt, 1865 war das Ende des Bürgerkrieges, ganz genau.
Ja, und danach kommt ja diese Zeit, wo die Südstaaten quasi wieder eingegliedert wurden. Deshalb entwickelt sich der Football vor allem in den Nordoststaaten, weil im Süden war ja noch viel zerstört und die hatten da andere Probleme, als Sport zu treiben. Und es gab da auch noch relativ wenig Universitäten, beziehungsweise die waren noch nicht wieder aufgebaut. Im Jahre 1874 spielte dann die Harvard University, die so eine Art eigene Bostoner Rugby-Regeln hatten, gegen das Rugby-Team der McGill-Universität aus Kanada in Montreal. Und die spielten noch das klassische englische Rugby. Und damit die gegeneinander spielen könnten, haben die so eine Gemeinschaftsregel entwickelt. Daher wird dieses Spiel als das erste American Football-Spiel gezählt. Also haben wir dieses Jahr das Jubiläum 150 Jahre American Football.
Oh, krass. Bin ich mal gespannt, wie und in welcher Weise das in den USA begangen wird. Habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Müssen wir mal recherchieren.
Ja, und ein Jahr später, 1875, gab es so den ersten heutigen Klassiker, Harvard gegen Yale. Das nennt man in Amerika auch The Game. Und das wird seitdem immer wieder jährlich durchgeführt. Und das erste Spiel fand am 13. November statt. Das heißt, nächstes Jahr haben wir da auch 150 Jahre. Und das erste Spiel endete 4-4. Ist ja jetzt nicht so ein typisches Football-Ergebnis.
Aus heutiger Sicht definitiv nicht, nein.
Nee, die Regeln hatten auch gar nichts mit dem Football zu tun, den wir heute kennen. Dieses Spiel findet ja immer noch jährlich statt. Heute sind diese beiden Colleges Bestandteil der NCAA und gehört das allerdings nicht mehr zu den Top-Spielen, sondern die spielen eher in der zweiklassigen Liga. 1876 wurde dann die Intercollegiate Football Association, die IFA, gegründet. Das ist die erste Vereinigung, die einheitliche Regeln geschaffen hat. Die Mitglieder der IFA waren Colleges, wie eben schon gesagt, Harvard, Columbia, Princeton und Yale, also auch alles Ostküstenstädte. Die IFA legte dann die ersten Richtlinien fest, die von den Schulen eingehalten werden mussten, wenn sie an den von ihnen organisierten Spielen teilnehmen wollten. Vorher gab es nämlich überhaupt keine klaren Regeln. Sowohl die Anzahl der Spieler, die Größe des Spielfeldes und teilweise auch die Punkteregeln wurden von Ort zu Ort anders geregelt. Also teilweise waren es 22 Leute auf dem Feld, mal waren es nur 11 Leute.
Also die neuen Regeln haben so einen Anpassungsdruck auch aufgebaut. Wer dabei sein wollte, musste damit an die Regeln halten.
Genau, und denn die IFA organisierte auch die Footballspiele und machten das schon ziemlich professionell. So kam es dann dazu, dass es schon die ersten Rivalitäten zwischen Universitäten gab und es gab auch schon viele Fans. So kamen schon 1900 40.000 Zuschauer zu so einem College-Footballspiel.
Krass, das ist in der Tat eine ganz erstaunliche Zuschauermenge. Da war ja im deutschen Fußball zu der Zeit noch lange nicht dran zu denken.
Nee. Außerdem koordinierte die IFA auf andere Sportarten. Baseball, Leichtathletik. Und vor allem wollten die geregelt haben, dass diese Sportarten nicht nebeneinander stattfinden. Deshalb wird bis heute Football vor allem im Herbst gespielt und im Winter, während Baseball im Frühjahr bis Oktober gespielt wird.
Die haben das von den Jahreszeiten her entzerrt dann.
Genau, es gab halt, am Anfang war es halt so, dass viele sowohl Baseball als auch Football gespielt werden. Das werden wir auch später noch sehen. Gerade viele Quarterbacks, die waren dann sowohl im Basketball, Baseball als auch im Football tätig.
Das kenne ich vom Baseball auch. Also spätere Baseballstars waren oft in dieser Zeit auch sehr gute Footballspieler. Ah, interessant.
Ja, die Regeln, die waren ja wie gesagt schon völlig anders, als wir das heute kennen. Also am Anfang war es so, da zählte ein Field Goal zweimal so viel wie ein Touchdown, beziehungsweise damals war es noch der Try. So gab es bis 1884 nur 2 Punkte für einen Touchdown, aber 5 Punkte für ein Field Goal und für den Extra Kick sogar 4 Punkte. Im Grunde wurden da alle paar Jahre die Regeln geändert. Vor allem war es halt so, dass am Anfang das Spiel noch viel mehr mit dem Fuß gespielt wurde. Es ging halt viel mehr darum, Tore zu schießen, als jetzt einen Touchdown zu erzielen. Erst 1912 wurden die Punkte so festgesetzt, wie sie heute sind. Mit Ausnahme der Two-Point-Conversion, weil die wurde erst 1970 eingeführt.
Aber doch schon krass, 1912 Field Goal, Touchdown, wurden da schon festgelegt, so wie wir es jetzt auch noch kennen.
Ja, tatsächlich sah das Spiel 1912 fast schon so aus, wie es heute aussieht. Allerdings musste sich bis dahin auch noch einiges entwickeln. So musste jetzt auch erst einmal der Touchdown erfunden werden. Vorher nannte man das noch den Try. Mit Einführung des Touchdowns wurden dann auch die Spielfeldgrößen vereinheitlicht. Man hat sich da vor allem an einem Stadion orientiert und dessen Größe bzw. die Maßstäbe dann auch für andere übernommen.
Weißt du zufällig, warum man diesen Platz ausgewählt hat?
Ja, es war so, dass man 1906 überlegt hat, die Spielfeldfläche zu verbreitern aus Sicherheitsgründen, damit mehr Platz wäre für das Running Game. Dagegen hat man sich allerdings ausgesprochen, weil gerade in Harvard ein Stadion gebaut wurde. Bereits um 1900 und auch davor gab es riesige Holzstadien, die teilweise auch 40.000, 50.000 Sitzplätze hatten. In Harvard hatte man allerdings Anfang 1900 ein erstes Stadion gebaut aus Beton und hatte daher nicht mehr die Möglichkeiten, dies zu verbreitern. Dementsprechend hat man dann die dortige Spielfläche als Grundlage auch für andere genommen. Dieses Stadion steht im Übrigen heute noch fast so, wie es damals auch war. Hat eine U-Form. Das heißt, hinter einem Tor sind keine Tribünen. Ja, und auch der Ball hat sich mehrfach geändert. Ursprünglich spielte man mit einer Schweineblase, der Ball war also rund. Dann entwickelte sich der Ball eher zu einer Art Pflaume, weil man erst später die Möglichkeit hatte, den Ball so aerodynamisch herzustellen, wie er heute ist.
Ach, da kommt das Wort Pigskin her.
Genau.
Ah.
Das war der Ursprung und ich glaube, so wurde es auch im Rugby am Anfang gespielt. Das Spielfeld war auch nicht nur von der Größe her unterschiedlich, sondern auch die Linien. Da gab es keine festen Regelungen am Anfang. Am Anfang gab es teilweise nur eine Mittellinie, aber da gab es noch die 55-Yard-Linie, was heute die 50-Yard-Linie ist. Und auch die Endzone war unterschiedlich groß. Und vor allem war es auch so, dass die Tore noch auf der Goal-Line sehr lange standen, wie im Rugby. Und heute stehen sie ja am Ende der Endzone.
Klingt gefährlich, da kann man auch gegenrennen oder gegenprallen.
Genau, da werden wir dann sehen, da hat man dann früh erkannt, dass das zu gefährlich ist und hat dann das Tor nach hinten verlegt. Aber tatsächlich hat das sehr lange gedauert. Also es war tatsächlich so, dass erst in den 60er Jahren die Tore endgültig ganz nach hinten gestellt wurden. Also es gab immer noch Spielfelder und so war es auch am Anfang in der NFL noch so, dass diese Tore noch lange Zeit auf der Goal-Line standen. Ein wichtiger Name in der Entwicklung des American Footballs und der IFA war Walter Camp. Der lebte von 1859 bis 1925 und gilt in Amerika als der Vater des American Footballs. Der war zunächst als Spieler und dann als Trainer und Repräsentant der Yale-Universität tätig und der war maßgeblich an der Entwicklung der Regeln, der Strategien und vor allem auch den Schutz der Spieler beteiligt. Camp war es auch, der die Line of Scrimmage im Gegensatz zum Scrummage festgelegt hat. Also der Scrummage ist das Gedränge im Rugby am Anfang, wo wir eben ja schon von gesprochen haben. Während sich beim Football die Mannschaften nach jedem Versuch ja an der Line of Scrimmage immer wieder an so einer fiktiven Linie aufstellen.
Wirkt für auf mich geordneter und irgendwie, weiß ich nicht, ja, strukturierter. Aber ich bin eben nicht so der Rugby-Experte.
Ja, das macht das Spiel allerdings auch etwas statischer als im Rugby. Aber die Line of Scrimmage allein änderte überhaupt noch nichts. Zunächst wurde der Ball noch ähnlich wie beim Rugby mit den Füßen zurückgerollt. Teilweise haben dann Abwehrspieler versucht, den Ball von der Offense wegzugrätschen. Daher ist man dazu übergegangen, den Ball erst mit den Händen zurückzurollen. Später durfte man ihn dann auch zurückwerfen, quasi dann zum Quarterback. Während zunächst jeder Spieler den Ball zurückrollen durfte, entwickeln sich nach und nach dann auch die heutigen Rollen, die in der T-Line vorhanden sind, also Center, Guards, Quarterback und Fullback und Halfback. Vorher war es tatsächlich so, konnte im Grunde jeder Spieler alles machen.
Aber ich vermute mal, dass alle Spieler mal offensiv und mal defensiv gespielt haben.
Genau so ist es.
Es gab noch keine echte Spezialisierung, wie wir sie heute jetzt kennen.
Nee, man hatte auch gar nicht so viele Spieler in dem Team. Im Grunde spielte jeder in der Offense und jeder auch in der Defense. Zunächst gab es auch kein Blocken. Da durfte die Offense zwar ihren Körper so in den Weg stellen, aber sie durfte nicht aktiv versuchen, jemanden wegzublocken. Also sie durfte sich im Grunde gar nicht bewegen. Anfang der 1880er Jahre kam dann das Blocken auf und auch das Tackling. Das war zunächst nur zwischen Hüfte und Schulter erlaubt, aber ab 1903 war das Tackling dann völlig frei und konnte auch unterhalb des Knies durchgeführt werden, was zu ganz schön vielen Verletzungen geführt hat. Walter Camp setzte sich dann vor allem für Maßnahmen ein, um Sicherheit der Spieler zu erhöhen und auch das Verletzungsrisiko zu mindern. So schlug er Regeln vor, die das Spiel weniger gefährlich machten. Halt versuchte er auch Sicherheitsstandards festzulegen, was die Kleidung ähnliches anging. Also musst dir vorstellen, am Anfang trugen die alle nur Knickerbockers und ein Trikot.
Das ist schon sehr anarchisch, gefährlich. Ich denke, der Wunsch, das zu regeln, den kann ich total nachvollziehen. Das war ja schon krass.
Ja, die Spieler haben das auch schnell selber erkannt. Also viele haben sich dann die Hosen mit Stroh oder auch die Schultern, den Rücken mit Stroh ausgestopft.
Ach so, um dann Polster zu haben.
Ja, genau, die haben dann auch so Polster. Und vor allem haben sie so Lederkappen angezogen und auch diese versucht zu polstern. Allerdings gab das natürlich lange nicht so einen Schutz wie jetzt ein Helm oder ähnliches. Also ein Helm gab es am Anfang oder auch ziemlich lange noch gar nicht. Der Walter Camp war allerdings vor allem ein Verfechter des Amateursports. Für ihn war Football ein reiner College- und Studiensport und sollte auf keinen Fall professionell ausgeübt werden. Das werden wir ja noch in anderen Sportarten sehen, dass das am Anfang auch immer so ist.
Das ist so ein Muster, was sich bei vielen der heutigen großen Sportarten durchzieht. Stimmt.
Ja, und der Walter Camp hat auch die All-American-Auswahlmannschaft ins Leben gerufen. Das ist sozusagen das All-Star-Team des Colleges. Das gibt's auch immer noch. Heutzutage werden die von Journalisten ausgewählt. Dieses Team ist vor allem auch durch den Film Forrest Gump bekannt. Denn der Forrest Gump, der spielt ja auch Football, weil er angeblich so schnell laufen kann.
Und genau, Run, Forrest, Run.
Genau.
Ist nicht das?
Genau, und der spielt dann für die Alabama Crimson Tide. Und als All-Star wird er dann beim Kennedy eingeladen. Da gibt es eine sehr lustige Szene, die kann man sich mal angucken.
Ja, bitte angucken.
Ja, da werden auch die Originalspieler gezeigt. Er wird da quasi so reingeschnitten. Das ist ganz interessant. In den 1880er und 1890er Jahren begannen immer mehr Universitäten, Footballprogramme aufzulegen. Die IFL wollte auf jeden Fall verhindern, dass da Geld fließt. Also dass da so eine Art Professionalität eingeführt wird. 1879 entstanden so die ersten College-Ligen. Das, die bekannteste ist die sogenannte Ivy League. Die nennt man auch die Ancient Eight, also die alten Acht. Das sind die berühmten Universitäten Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania und Yale. Und die bilden auch heute eine Liga der NCAA. Das ist zwar keine der Top-Ligen mehr, sondern das ist eher schon ein bisschen zweitklassig. Aber da sind natürlich bekannte Traditionen und Rivalitäten. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden dann aber auch zahlreiche Amateur-Football-Vereine, die lokale Spiele dann austrugen und ebenfalls zur Entwicklung des Footballs beitrugen. Das waren dann vor allem in den ländlichen Gebieten, wo es wenig Colleges gab und halt auch in den südlichen Bundesstaaten. Der 18. November 1892 gilt als der Beginn des Profi-Zeitalters des American Footballs. Denn Football wurde zu dieser Zeit dann halt auch in sogenannten Athletic Clubs. Das waren so Herrenclubs, wo man Leibesertüchtigung durchführte. Und da ging es vor allem bei den Sportarten um die Ehre. Da wurde auch viel geboxt und da wurde auch schon viel gewettet. Und an dem 18. November 1892 trugen zwei Clubs aus der Nähe von Pittsburgh ein Spiel aus. Ein Club aus Allegheny und der Pittsburgh Athletic Club. Und dort wurde zum ersten Mal ein Footballspieler bezahlt. Das war der deutschstämmige William Heffelfinger.
Ein cooler Name.
Ja, der war schon ein Star im College Football. Und der Club aus Allegheny, der hat 500 US-Dollar bezahlt, dass er für dieses Spiel bei ihnen antritt. Zudem kriegte er noch 25 US-Dollar Reisespesen. Dazu muss man allerdings wissen, dass das schon weit mehr war als ein Monatslohn. Also für manche war das ein Jahreslohn.
Das war heftiges, serious money, heftiges Geld schon.
Ja, genau. Und das mussten sie bezahlen, weil er das Risiko einging, als Profispieler gebrandmarkt zu werden. Und dann hätte er nicht mehr im College spielen können. Dementsprechend gab es einen großen Aufruhr, vor allem in der Presse, aber auch bei der anderen Mannschaft. Wobei, die durften sich eigentlich gar nicht aufregen, denn die haben selber versucht, ihm zu bezahlen. Also sie wollten ihn auch in seinem Team haben, die haben aber nur 250 Dollar geboten.
Ach, die waren nur sauer, dass sie zu wenig Kohle auf den Tisch gelegt hatten.
Genau, die hatten nicht genug Geld bezahlt. Tatsächlich war es dann so, dass der Heffelfinger den entscheidenden Touchdown nach einem Fumble erzielte und das Spiel dann 4-0 für diese Mannschaft ausging.
Ach nein, also hat sich das ja voll gelohnt, die Investition in den.
Ja, nicht nur deshalb hat sich das gelohnt, denn tatsächlich hat dann dieser Verein durch die Zuschauerzahl auch wahnsinnig viel Geld eingenommen. Also die haben noch 621 Dollar Gewinn gemacht, obwohl sie ja 500 Dollar ausgegeben haben. Allerdings war das dann der Aufruhr doch relativ groß, weil auch auf dieses Spiel gewettet wurde. Man hat das dann alles annulliert und hat es als reines Freundschaftsspiel deklariert und dann wurden dann die ganzen Wetten wieder zurückgezahlt.
Respekt, das war ganz schöner Aufwand wahrscheinlich, da den Teppich drüber zu kehren.
Ja, also der Profi-Football begann, es nach und nach wurde dann überall versucht, gute Spieler anzulocken, nicht nur durch Geld, sondern halt durch Arbeit und andere Dinge. Zur gleichen Zeit war der Footballer bereits in seiner ersten Krise, denn pro Jahr kamen beim American Football Dutzende Spieler noch ums Leben.
Es gab Tote, ernsthaft?
Ja, viele, also zum Beispiel im Jahr 1905 kamen noch 18 Spieler im Jahr ums Leben.
18, das ist ja gar nicht vorstellbar, heute. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee, man muss ja auch dabei sehen, es gab hunderte von Verletzungen und dann nicht nur Verletzungen, so Bänderverletzungen, schwerste Knochenbrüche, vor allem Rippenbrüche, Arm- und Oberschenkelbrüche. Das lag vor allem an der Art, wie man das gespielt hat. Da haben sich Leute Formationen überlegt, zum Beispiel das Flying Wedge. Dabei hat dann die Offensive Line direkt, nachdem der Quarterback den Ball bekommen hat, sich zusammengeschlossen wie zu einem Keil. Die haben die Arme ineinander eingehakt und sind dann in die Defense reingestürmt. Und da die ja zusammenhingen, trampelten die dann teilweise über andere Spieler dann drüber, im wahrsten Sinne. Weil die ja dann mit viel Druck, der Fullback und der Halfback drückten auch noch von hinten und der Quarterback war in der Mitte dann geschützt.
Das klingt echt mörderisch im Grunde, also vorsätzlich brutal, oder?
Genau, also darum ging es alles. Ja, man muss ja auch sehen, dass sich der American Football als kriegerische, sportliche Auseinandersetzung entwickelte, beziehungsweise als solche angesehen wurde und das Ganze auch der Ertüchtigung galt, insbesondere in den Friedenszeiten nach dem Bürgerkrieg. Und es ging ja auch darum, Härte zu zeigen.
Ja, das haben sie definitiv geschafft.
Genau, aber die wurde dann auch schnell verboten, diese Formation, aber im Grunde hat sich erstmal keiner dran gehalten. Die Wende kam dann im Jahr 1905 durch den US-Präsident Theodore Roosevelt. Dessen Sohn hatte sich nämlich bei einem Footballspiel der Harvard-Universität schwer verletzt. Er hatte sowohl einen Arm als auch einen Beinbruch. Und da ist dem Präsidenten so ein bisschen der Geduldsfaden gerissen.
Nachvollziehbar.
Er hat dann die wichtigsten Universitäten der Ivy League zu sich ins Weiße Haus eingeladen und wollte ihnen dann klar machen, dass es so nicht weitergehen würde. Tatsächlich hat er ihnen sogar gedroht, den Football verbieten zu lassen, wenn sie die Regeln nicht so anpassen, dass es keine Toten mehr gibt und weniger Verletzte. Als Folge daraus wurde dann 1906 die Intercollegiate Athletic Association of the United States gegründet. Das war also der erste landesweite Verband. Die haben dann die Regeln festgelegt, sodass 1912 der Football schon so ähnlich aussah wie jetzt. Ja, die nächste Phase im American Football ist dann die Einführung der Profiligen. Wie schon gesagt, kamen Ende der 1890er Jahre erste Versuche, Profispieler zu etablieren. Und dabei hat man dann auch angefangen, Profiligen aufzubauen. Allerdings haben die sich am Anfang überhaupt nicht durchgesetzt und vor allem verdienten die auch kein Geld und deshalb waren die oft nur regional und von ganz kurzer Dauer. Es gab mal einen größeren Versuch der Major League Baseball. Die haben natürlich auch erkannt, dass man da vielleicht Geld verdienen könnte und haben dann die jeweiligen Baseballteams beziehungsweise die Besitzer haben dann auch Footballteams gegründet.
Ach, die wollten das Geld dann eben auch mal so mitnehmen, im Vorbeigehen, machen wir auch ein bisschen Football.
Ja, so ähnlich wie heute die Fußballvereine auch Frauen und Mannschaften haben oder auch Basketballteams, so haben die sich das gedacht, dass man da noch etwas Geld mitnehmen könnte. So gab es auch die World Series of Pro Football. Das war ein Turnier, das nur in New York durchgeführt wurde.
Ach ja, klar, World Series auch dann vom Baseball entlehnt als Begrifflichkeit, ne?
Genau, also Baseball war ja schon viel weiter fortgeschritten jetzt als Football. Das im Grunde war ja das Vorbild, was später die NFL hatte.
Das kann ich kurz ergänzen. 1876 wurde die heute noch bestehende National League der Profi-Baseballer gegründet.
Ja, im Football war eine der ersten bekannteren Ligen die sogenannte Ohio League. Die hatten einen legendären Footballspieler indianischer Herkunft. Das war der Jim Thorpe. Und da gab es noch eine etwas weniger hochkarätige Liga, das war die New Yorker Profi Championship. Die wurde quasi nur in New York und den umliegenden Städten durchgeführt.
Also echt noch sehr regionaler Bezug.
Genau, also man hatte auch gar nicht die Möglichkeiten, das größer aufzuziehen. 1917 gab es dann ein Spiel zwischen den Rochester Jeffersons und den Canton Bulldogs, wo der Jim Thorpe spielte. Und der Besitzer der Jeffersons, der Leo Lyons, der schlug dann vor, eine erste Profiliga zu gründen. Und zwar nicht landesweit, aber sagen wir mal über viele Bundesstaaten hinweg. Sein großes Vorbild war, wie gesagt, die Major League Baseball. Aber diese Liga, die wurde nie so richtig umgesetzt, weil da kam der Erste Weltkrieg dazwischen. Und der hatte dann großen Einfluss, vor allem aber auch die spanische Grippe. Dadurch wurden viele Footballspieler eingezogen bzw. erkrankten und so konnte dann dieser erste Versuch in der Profiliga gar nicht durchgeführt werden. Im Jahre 1920 wurde dann auf Initiative von Ralph Hay, dem Besitzer der Canton Bulldogs, die erste Profiliga umgesetzt. Das war die American Professional Football Association, die APFA, und die wurde später dann zur NFL. Am 20. August 1920 wurde die Liga in einem Autohaus in Canton, Ohio gegründet.
Das klingt jetzt nicht so glamourös wie heutzutage.
Nee, das war tatsächlich überhaupt nicht glamourös. Auch diese Besitzer der damaligen Footballteams, das waren jetzt keine reichen Ölmillionäre, sondern das waren alles Geschäftsleute, die teilweise sogar ihr ganzes Vermögen in die Vereine gesteckt hatten. Die hatten zwar auch jeder ein Unternehmen, allerdings haben die wirklich gedacht, das kann ein großer Teil oder das kann mein neues Business werden. Die Liga wurde zunächst als American Professional Football Conference gegründet. Zu dieser neuen Liga gehörten quasi am Anfang nur die Teams der Ohio League. Davon hatten sich dann noch einige Teams geweigert, in dieser neuen Liga zu spielen. Und einen Monat später, dann am 17. September, kamen dann noch Mannschaften aus New York, aus Buffalo und aus Rochester sowie aus Detroit und Hammond dazu. Also man hatte dann schon einen größeren Bereich, der zu dieser Profiliga gehörten. Und das waren dann insgesamt 11 Gründungsteams. Und die einigten sich dann auf Vereinbarungen über das Abwerben von Spielern und wie der Meister ausgetragen wurde. Jim Thorpe, der Spieler der Bulldogs, der wurde dann auch gleich als erster Präsident eingesetzt, obwohl er selber noch Spieler war.
Ach, der bekannte Name sollte dann so ein bisschen Credibility geben wahrscheinlich oder Aufsehen erregen.
Genau, also man muss das ja so sehen, im Grunde hat sich für Profifußball niemand interessiert. Nur College Football war, das war schon eine relativ große Nummer. Ansonsten gab es nur Baseball, Pferdesport und Boxen. Und so war auch diese Gründung, die wurde irgendwie in den großen Zeitungen auf Seite 5 oder 6 des Sportteils ganz klein abgedruckt.
Also schon riskant von diesen Leuten, aber mit einem enormen Chancenpotenzial auch.
Man hat dann allerdings schnell erkannt, dass der Jim Thorpe gar nicht geeignet ist als Präsident. Man hat dann ein Jahr später schon den Joe Carr eingesetzt und der blieb dann für 20 Jahre Commissioner. In dieser ersten Saison haben dann allerdings nur 4 der Gründungsteams überhaupt die Saison beendet. Gewonnen hat die Meisterschaft die Akron Pros, aber die anderen Vereine, die sind alle pleite gegangen. Es kam überhaupt nicht genug Zuschauer, dass sich das überhaupt gelohnt hätte für die. So hat man dann 1921 die Liga erstmal künstlich aufgebläht. Man hat 22 Mannschaften aufgenommen und man muss das so sehen, in den ersten 10 Jahren scheiterten insgesamt 25 Vereine.
Das ist immer eine krasse Quote, also ganz hohes, ja, will nicht sagen Versagen, aber es sind ganz wenige wirklich, die durchgehalten haben.
Ja, es waren auch chaotische Zustände. Teilweise spielten dann die Mannschaften gar nicht gleich die gleiche Anzahl an Spielen. Dann gab es Mannschaften, die wollten dann lieber gegen College-Mannschaften spielen oder die sind dann viel Geld irgendwie rumgereist und haben dann andere Spiele durchgeführt statt Ligaspiele. Also das war noch alles überhaupt nicht professionell. Im Jahr 1922 wurde dann die APFA in die National Football League, in die NFL umbenannt. Das hat man gemacht, um den wachsenden nationalen Charakter des Sports dann hervorzuheben. Man wollte halt zeigen, dass man eine große Liga ist, obwohl man das noch gar nicht war.
Also erstmal behaupten und das andere kommt dann, so klingt
es. Genau. 2 der Gründungsmitglieder, die es noch heute gibt, sind die Chicago Cardinals. Heute sind das die Arizona Cardinals und die Chicago Bears. Auch die Green Bay Packers gibt es heute noch. Die sind zwar 1919 gegründet worden, sind allerdings erst 1921 der Liga beigetreten. Und dann gibt es noch die New York Giants. Damals hießen die noch New York Football Giants, weil es ja noch ein Baseballteam gleichen Namens gab. Und die schlossen sich 1925 der Liga an. Dann gab es noch die Portsmouth Spartans im Jahr 1930. Die sind dann nach Detroit umgezogen und sind dann heute die Detroit Lions.
Also es war doch schon einiges vorhanden, was wir auch heute noch kennen.
Ja, so ein paar Teams haben sich wirklich durchgesetzt.
Ja, sehr, sehr traditionsreich offensichtlich, sehr, sehr interessant, auch diese Anfänge.
Die frühen Meisterschaften wurden dann an das Team vergeben, das den besten Sieg-Niederlagenschnitt hatte. Also es gab keine Playoffs, kein Super Bowl, sondern man spielte einfach gegeneinander und wer die meisten Spiele gewonnen hat, der wurde dann als Meister festgelegt. Das Fehlen einer festen Ligastruktur führte dann dazu, dass viele Besitzer der Vereine einfach ihr Team einfach in eine andere Stadt verlegen konnten. Also wenn es nicht gut lief in einer Stadt, dann nahm man das ganze Team mit und siedelte dann einfach um. Das kann man zum Beispiel an den Canton Bulldogs festmachen. Die waren dann zunächst die Cleveland Bulldogs, nachher die Detroit Wolverines. Und oft war es dann so, dass größere Teams, die schon etabliert waren, kleinere Teams dann einfach aufgekauft haben. Man hat dann einfach von dem Besitzer das Team gekauft, weil man vielleicht nur einen Spieler haben wollte. So haben dann die New York Giants 1928 die Wolverines aufgekauft, um einen Spieler namens Benny Friedman zu bekommen. Nach dem Ligatreffen vor der Saison 1933 änderten sich dann die chaotischen Verhältnisse. Man hat zunächst 3 neue Teams aufgenommen, die Pittsburgh Pirates und die Cincinnati Reds. Das sind dann heute die Pittsburgh Steelers. Und die Cincinnati Reds waren damals auch ein Baseballteam, das ein Footballteam aufgebaut hat. Die gibt's aber heute nicht mehr. Und dann wurden noch die Eagles aufgenommen. Zu dieser Zeit haben dann aber vor allem 5 Männer Eigentümer von Teams und eigentliche Rivalen die Geschicke der Liga in die Hand genommen. Diese bildeten dann sozusagen den Inner Circle der NFL. Das waren sehr dominante Persönlichkeiten und dabei handelte es sich um die Person George Halas, Tim Mara, George Preston Marshall als Besitzer damals noch der Boston Redskins, später der Washington Redskins, Burt Bell und Art Rooney. Das sind halt wichtige Persönlichkeiten, über die werden wir bestimmt auch mal eine eigene Folge machen. Die NFL bestand zu diesem Zeitpunkt nämlich aus 10 Teams, von denen aber nur ganz wenige erfolgreich waren. Und vor allem der George Preston Marshall, der war sehr darauf fixiert, große Gewinne zu erzielen. Das konnte er nicht, wenn sein Team besonders schlecht war. Und dieser drohte eigentlich, die Liga dann schon zu verlassen.
Ach, dem ging es so ein bisschen auch um die Ausgeglichenheit der Liga, dass irgendwie auch Spannung und Interesse da waren, vermute ich.
Genau, und aus diesem Grund haben diese 5 sich dann zusammengetan und haben dann entschieden, dass das so nicht weitergeht und alle Mannschaften im Grunde die Möglichkeit haben sollen, einmal Champion zu werden. Man hat sozusagen seine eigenen Interessen hinten angestellt und die Interessen der Liga über alles gestellt. Das führte dann auch dazu, dass dann 1936 auch der erste Draft durchgeführt wird. Also die haben den Draft erfunden, damit vor allem die schlechten Mannschaften die besten Spieler bekommen. Vorher konnte jeder irgendwelche Spieler vom College verpflichten, ohne dass es da bestimmte Regeln gab. Der George Preston Marshall hat dann auch dafür gesorgt, dass es zwei unterschiedliche Divisions gibt. Die East Division und die West Division. Diese Umstrukturierung führte dann dazu, dass bis ein Jahr später alle kleinen Städte keine Teams mehr hatten. Mit Ausnahme der Green Bay Packers, die bis heute noch die einzige Mannschaft sind, die ihren Ort nie verlassen haben.
Das hat schon besonderen Charme, Green Bay, auch in der heutigen Zeit noch. Das wirkt so aus der Zeit gefallen.
Ja, vor allem ist es ja quasi im Nirgendwo eine Kleinstadt, die noch als einzige noch ein NFL-Team hat.
Und gepaart mit dem Erfolg, den die Packers da dann hatten und noch haben werden. Aber das ist ja dann in der Zukunft.
Ja, Ziel war es halt, mehr Geld zu verdienen. Deshalb hatte man dann entschieden, dass die Teams alle in die Großstädte ziehen sollten. Dementsprechend wurde dann auch 1941 der Hauptsitz der NFL von Columbus, Ohio nach Chicago verlegt. Ja, in den Anfangsjahren war es noch so, dass die NFL-Teams, wie bereits gesagt, oft noch Namens von Major League Baseball-Teams hatten. Wie gesagt, die Pittsburgh Steelers hießen Pirates. Dann gab es die Brooklyn Dodgers, die Cleveland Indians, Cincinnati Reds und so weiter. In den 30er Jahren wurden diese dann auch nach und nach durch die Namen ersetzt, die wir dann heute kennen. Wobei vor allem die New York Giants ja heute noch das einzige Team sind, sozusagen, wo sich das Football-Team durchgesetzt hat, denn die New York Giants wurden ja dann zu den San Francisco Giants.
Ja, aus Baseball-Sicht ein ganz dramatischer Einschnitt. Das sind nämlich die Brooklyn Dodgers und die besagten New York Giants 1957 gemeinsam an die Westküste verzogen oder umgezogen.
1939 wurde dann die erste Live-Übertragung im Fernsehen durchgeführt, was schon ein erster großer Sprung für die NFL war. Damals wurde noch das Spiel in einem Baseballstadion in Ebbets Field durchgeführt und dort haben dann die Dodgers gegen die Eagles 23-14 verloren. In diese Zeit fällt dann aber auch ein dunkles Kapitel der NFL, denn von 1933 bis 1945 gab es in den Vereinigten Staaten keinen einzigen schwarzen Spieler mehr im American Football. Allerdings gilt das auch für Baseball, denn dort gab es auch lange Zeit keine schwarzen Spieler mehr.
Sogar etwas länger, bis 1947.
Vor allem die Washington Redskins haben und ihr Besitzer, der George Preston Marshall, hat da großen Einfluss gehabt und der hat sogar durchgesetzt, dass bei den Washington Redskins bis in die 1960er Jahre keine schwarzen Spieler engagiert wurden. Dann war es allerdings so, dass die Kennedy-Administration ihn gezwungen hat, schwarze Spieler einzustellen. Aber auch dazu werden wir sicherlich nochmal eine eigene Folge machen.
Das war echt gut. Das klingt sehr heftig und sehr, also was sagen, sehr rassistisch.
Dazu muss man sagen, dass es ging vor allem darum, Geld in den Südstaaten zu verdienen, denn diese waren sehr am Football interessiert und man hatte Angst, wenn man schwarze Spieler dort auftreten lässt, beziehungsweise spielen lässt, dass das zu Problemen führt. Jedenfalls wurde so das nach außen hin dargestellt. Im Grunde waren das allerdings auch einige Rassisten bei den Besitzern, die das auch tatsächlich durchsetzen wollten. Ja, bis zum Zweiten Weltkrieg war es allerdings dann immer noch so, dass College Football ganz klar die Nummer 1 im Football war. Und das änderte sich quasi erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der Profi-Football immer mehr durch, weil viele Industrielle erkannten, dass dort Geld zu machen ist. Dadurch wollten dann halt immer mehr Geschäftsleute in die NFL. Eine Erweiterung wurde durch die NFL dann allerdings abgelehnt. Man wollte das Geld halt einfach nicht teilen mit den anderen. Die sind dann allerdings auf die Idee gekommen, vor allem durch den Sportjournalisten Arch Ward eine eigene Liga zu gründen. Das war die All-American Football Conference, die AAFC. Die wurde 1944 gegründet. Und die hatten den großen Vorteil, dass die einen Deal mit United Airlines hatten und die hatten dann schon bereits die Möglichkeit, sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste zu spielen. Das lag vor allem an dem Unternehmer Anthony Morabito und den San Francisco 49ers. Der hat diesen Club ins Leben gerufen und die spielten dann zunächst in der All-American Football Conference.
Ach klar, jetzt wird da ein Schuh draus. Das geht natürlich nur, wenn du auch dann mit American Airlines mit dem Flugzeug deine Spiele auch transportieren kannst. Von genau. A nach B, also vom Osten in die Westküste, sonst geht das ja gar nicht von den Kosten her. Oder würde viel zu lange dauern mit der Eisenbahn.
Genau, und vor allem war es viel zu teuer vorher und die NFL wollte dieses Geld nicht ausgeben und deshalb hat man nie in den Westen erweitert. Allerdings haben die ja von dieser Gründung der neuen Liga erfahren und die haben dann zum Gegenschlag ausgeholt oder versuchten das, indem sie dann ein Team auch in den Westen der USA verlegt haben, nämlich die Cleveland Rams. Die wurden dann zu den Los Angeles Rams. In dieser neuen Liga waren dann Vereine wie Los Angeles Dons, Buffalo Bisons, aber auch die Cleveland Browns, die es ja noch heute gibt. Vor der ersten Saison 1946 vergab die Liga insgesamt 8 Franchises und man versuchte besonders innovativ zu sein. Vor allem war das Ganze mehr auf Show ausgelegt. Also man unterstützte vor allem das Wurfspiel, man wollte das Spiel schneller machen, während ja in der NFL alles sehr auf Defense ausgerichtet war und allein auf das Laufspiel. In der NFL dominierte vor allem halt auch die Manndeckung, während dann in der neuen Liga halt auch College-Coaches schon engagiert wurden, die sehr erfolgreich waren und die hatten ja oft dann schon eine Zonendeckung entwickelt, ein Playbook, das werden wir dann alles noch bei anderen Folgen sehen, wenn wir vor allem über Paul Brown sprechen.
Also waren das 2 Ligen mit sehr deutlich unterschiedlicher Spielanlage auch.
Genau, also zunächst galt ja diese AAFC noch als schlechtere Liga, aber das sollte sich dann relativ zeitnah schon ändern. Wobei man sagen muss, diese neue Liga hat nur 4 Jahre existiert. Während des kurzen Bestehens der AFC waren nämlich die Cleveland Browns das Maß aller Dinge. Diese haben alle 4 Meisterschaften gewonnen und das lag vor allem an ihrem Trainer, aber auch an dem Quarterback Otto Graham, was allerdings dazu führte, dass die zu dominant wurden. Das wurde dann für die Zuschauer schnell langweilig. Und man hatte das Gefühl, dass im Grunde ein gutes Team und der Rest ist dann eher so schlecht, die könnten in der NFL gar nicht mithalten. Trotzdem war es dann so, da auch die NFL noch nicht finanziell so gut aufgestellt war, hatten beide Ligen große finanzielle Probleme, sodass man dann zur Saison 1950 den Zusammenschluss wagte. In die neue Liga wurden dann die Cleveland Browns, die San Francisco 49ers und die Baltimore Colts aufgenommen. Diese ergänzen dann die bereits 10 bestehenden Teams. Wobei die Baltimore Colts tatsächlich nur ein Jahr gespielt haben und dann ebenfalls aus finanziellen Gründen sich abgemeldet haben. Die wurden allerdings dann einige Jahre später wieder neu gegründet. Man hatte den Namen der NFL zunächst kurz geändert, aber schon im März 1950 war es dann eine einheitliche NFL.
Sie haben die AFC geschluckt und es blieb nicht mehr viel übrig von der AFC.
Genau.
Außer den Vereinen vielleicht.
Genau, man hat dann die Spieler der anderen Teams einfach aufgeteilt auf die NFL-Teams. Die Blütezeit des American Footballs beginnt dann Ende der 50er Jahre und vor allem in den 60er Jahren. Durch ein explosives Wachstum des Sports, eine zunehmende Professionalisierung der Liga und auch die ersten Starspieler werden entwickelt und es gibt eine viel größere Zuschauerzahl. Das Ganze ist vor allem auf die Fernsehübertragung zurückzuführen. Durch das Aufkommen der Fernsehen gab es in den späten 50er Jahren zusätzliche Einnahmequellen. Da der Football durch das Fernsehen nun eine viel größere Reichweite erzielte, konnten auch eine viel größere Anzahl potenziellen Anhängern angesprochen werden. Vor allem auf dem Land außerhalb der Ballungsgebiete konnten die Vereine nun viel mehr Anhänger finden. Vor allem konnten aber auch ganz andere Bevölkerungsschichten angesprochen werden. Insgesamt entwickelte sich der Footballsport, wie auch andere Sportarten, von reinen Stadionsportarten zu Fernsehsportarten, wie sie es heute sind. Zu dieser Zeit konnte dann der Profifootball erstmals ebenso hohe Zuschauerzahlen bzw. so eine hohe Popularität entwickeln wie der College-Football und auch wie der Profi-Baseball. 1951 wurde das erste NFL-Championship-Game landesweit übertragen und dafür bekam die NFL 75.000 US-Dollar. Ja, das klingt für heutige Verhältnisse lächerlich. War allerdings, da die NFL auch zu dieser Zeit noch nicht so gut finanziell aufgestellt war, ein Riesenbetrag für die. 1955 erhielt dann die NBC für eine Zahlung von $100.000 den Zuschlag und die Rechte, die NFL zu übertragen. 1956 wurde dann der Vertrag gekündigt und CBS bekam die Fernsehrechte.
Achso, die hatten immer mehr Leverage, wurden immer beliebter und es klingt jetzt so, als ob die Fernsehanstalten, also die NBC, CBS, sich danach einen Wettbewerb lieferten geradezu, wer übertragen darf.
Genau, die haben schnell erkannt, dass man damit viel Werbung schalten kann, dass das sehr hohe Zuschauerzahlen generiert und überhaupt der Profisport, auch andere Sportarten, wurden viel mehr dann im Fernsehen übertragen.
Naja, ist wie heute, du brauchst halt Content, du musst irgendwas senden, um die Sendezeiten zu füllen.
Genau.
Mit attraktiven Inhalten.
Ja, aber erst 1958 durch das erste landesweite im Fernsehen übertragene Endspiel wurde dann der erste richtige Durchbruch erzielt. Denn da spielten die Baltimore Colts gegen die New York Giants im Endspiel. Das nennt man heute immer noch The Greatest Game Ever Played. Denn das war das erste landesweit im Fernsehen übertragene Football-Endspiel, das durch eine Overtime entschieden wurde. Und zwar durch die Regeln, die ja jetzt erst 2022 geändert wurden. Denn danach war es dann halt so, dass das erste Team gewinnt, das einen Touchdown erzielt. Beziehungsweise wenn ein Team als erstes einen Touchdown erzielt, ist das Spiel einfach vorbei. Sozusagen Sudden Death im Football. Und das gab es halt vorher noch nicht. Aber auch über dieses Spiel und die Beteiligten werden wir mal eine eigene Folge machen, weil da gab es dann noch andere interessante Dinge, die da passiert sind. Vor allem war das aber ein Riesenerfolg. Und das war so ein großer Erfolg, dass es wieder zu der Situation, dass viele Geschäftsleute auch in die NFL wollten und auch eigene Teams haben wollten. Und Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich. Auch diesmal war es so, dass die Eigentümer der NFL das gar nicht einsahen. Man hatte noch überlegt, ob man ein, zwei Teams dazu holt. Das reichte allerdings nicht aus. Aufgrund der Popularität des Footballs gründete sich die AFL. Die AFL wurde mithilfe des Fernsehsenders ABC gegründet. Man hatte damit also auch direkt seinen eigenen Fernsehsender, der diese Spiele dann übertragen konnte. Die wurden schnell zu einer ganz großen Konkurrenz für die NFL. Vor allem war es auch hier wieder so, dass diese neue Liga wieder eine modernere Spielweise und viele Neuerungen einführte. Und es dann tatsächlich auch so kam, dass man sich auf allen Bereichen Konkurrenz gemacht hat. Auch vor allem in denselben Städten teilweise. Und so teilte sich dann die Fangemeinde in zwei Lager. Das Ganze führte dann zu einem ruinösen Wettbewerb zwischen den beiden Ligen. Denn es war vor allem so, es gab zwei Drafts. Die waren ja auch clever. Die wollten ja auch die besten College-Spieler haben. Und so schaukelte sich das dann richtig hoch. Und vor allem führte das dazu, dass es sehr viel höhere Spielergehälter gab.
Für die Spieler sehr gut, aber für die Vereine potenziell ruinös, würde ich vermuten.
Ja, vor allem gab es so umkämpfte Märkte wie Dallas oder Minneapolis, wo dann zwei Teams vorhanden waren, wo auch Colleges waren. Und die AFL war ziemlich aggressiv. Die hatten vor allem gute Manager, die versuchten, das Ganze dann noch mehr auf Show aufzubauen. Man holte dann auch so entsprechende Spieler, die man gut vermarkten konnte. Da kann man vor allem Joe Namath nennen, denn der spielte dann für die New York Jets. Das war ein wirklicher Showman und mit dem werden wir auf jeden Fall auch zeitnah schon mal eine Folge machen.
Stichwort I guarantee it.
Genau.
Aber dazu später mehr.
Die NFL konterte oder versuchte zu kontern, indem sie zwei neue Teams aufnahmen. Aber das Ganze änderte überhaupt nichts an der Konkurrenzsituation. So kam es, dass dann am 8. Juni 1966 beide Ligen zusammenkamen und nach langen Verhandlungen eine Presseerklärung abgaben, dass sie zur Saison 1970 erst fusionieren würden. Also tatsächlich gab es 10 Jahre lang eine Konkurrenzliga der NFL, die auf Augenhöhe war. Die NFL hat das natürlich nie so gesehen, die haben sich immer als die wesentlich bessere Liga gesehen. Allerdings zeigte sich dann relativ schnell zwischen den Jahren 1966 und 1970, dass dem nicht so war. Für die Zwischenzeit wurde dann erstmal ein gemeinsamer Draft durchgeführt. Man wollte halt diese Hauptkonkurrenzsituation wegschaffen. Darüber hinaus vereinbarte man, dass man den sozusagen wahren Landesmeister ermittelt, indem man ein Endspiel macht zwischen den Champions der NFL und der AFL. Dieses Spiel wurde als erstes im Januar 1967 durchgeführt und gilt heute als der erste Super Bowl. Damals hat sich allerdings kaum einer für das Spiel interessiert, jedenfalls nicht im Verhältnis, wie es heute ist. Tatsächlich gewann die NFL die ersten beiden Endspiele. Das waren die Green Bay Packers unter Vince Lombardi. Allerdings wendete sich bereits 1969 dann das Blatt. Denn dort spielten die New York Jets mit ihrem Star-Quarterback Joe Namath gegen die hochfavorisierten Baltimore Colts. Tatsächlich gewannen die Jets dieses Spiel und auch im Folgejahr gewann der Champion der AFL. Über das Spiel 1969 machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge, beziehungsweise über den Joe Namath, da kommt das jedenfalls vor. Das ist ziemlich legendär.
Noch ein kleiner Fun-Fact, 1969 gab es auch im Baseball interessanterweise das Duell New York gegen Baltimore, New York Mets auch als totaler Außenseiter gegen die Baltimore Orioles, hochfavorisiert und natürlich gewann auch da der Außenseiter die New York Mets.
Ja, es war ja tatsächlich so, dass in der Zeit davor so weder die Yankees noch die Giants, die eigentlichen Football- und Baseball-Teams, Meisterschaften erringen konnten, sondern die quasi die Neulinge, die gewannen dann in einem Jahr.
Und um es mal komplett zu machen, im Jahre 1969 wurden die New York Knicks NBA Champion.
Durch den Zusammenschluss 1970 entwickelte sich dann die NFL in der Art, wie wir sie eigentlich auch heute kennen. Es wurden zwei Conferences eingeführt, in denen dann insgesamt 26 Teams bildeten 13 der sogenannten alten NFL, die National Football Conference. Und dann wurde die American Football Conference gebildet, die dann aus den AFL-Teams gebildet wurde, sowie drei der alten NFL-Teams. In den folgenden 70er und 80er Jahren festigte die NFL ihre Vorherrschaft in Amerika und wurde beliebteste Sportart noch vor dem Baseball. Und auch der Super Bowl wurde dann zur Nummer 1 Sportereignis in Amerika und so quasi zu einem inoffiziellen Feiertag. 1970 wurde dann auch Monday Night Football eingeführt.
Ja, legendäre Sendung.
Genau, das war eine der ersten Sendungen, quasi eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. In den 70er Jahren wurden dann auch die ersten Spieler zu wahren Sportikonen, vor allem auch in den 80er Jahren und richtigen Medienstars. Und auch diese Blütezeit des Footballs war geprägt von legendären Teams und ihren Rivalitäten. Da sind vor allem die Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys und die Oakland Raiders zu nennen. Aber zu diesen werden wir alle einzelne Folgen machen über die einzelnen Teams beziehungsweise über die Starspieler, die es zu dieser Zeit gegeben hat.
Das wären dann Spieler wie Dan Marino, Joe Montana, Steve Young oder auch John Elway.
Insgesamt kann man sagen, ab den 70er, 80er Jahren hat sich die NFL endgültig durchgesetzt und wurde zu dem globalen Spektakel, das es dann eigentlich heute ist. Es gab auch immer wieder viele Probleme. Gerade in den 70er Jahren gab es eine World Football League, die wieder erneut Konkurrenz gab. Aber das war nicht vergleichbar mit der Situation in den 60er Jahren. Es gab große Spielerstreiks in den 80er Jahren. Aber anders als zum Beispiel beim Eishockey, wo der Spielerstreik die Liga wirklich geschädigt hat auf Dauer, war das bei der NFL nicht der Fall. Im Grunde war sie so beliebt, Football an sich so beliebt, dem konnte eigentlich nichts anhaben. So, aber dabei will ich es jetzt erstmal belassen bei meiner kurzen Geschichte des American Footballs.
Das hat mir sehr gut gefallen, das war sehr spannend, das war aber auch sehr strukturiert. Und es gibt auf jeden Fall, also mir für mich zumindest, einen sehr guten ersten Überblick. Und ich freue mich schon drauf, wenn du oder wir beide das auch dann in den nächsten Episoden vertiefen werden noch.
Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was zur Literatur sagen. Also ich hatte mir da die Bücher How Football Became Football, 150 Years of Games Revolution angeschaut von Tim Brown. Wobei man sagen muss, ziemlich schwere Kost. Das ist ein reines Sachbuch und da geht es vor allem darum, wie das Spiel Football sich entwickelt hat. Es geht auch viel um College Football. Aber er hat sehr viele schöne Bilder. Vor allem kriegt man auch einen Eindruck darauf, wie sich gerade so die Ausstattung, die Stadien und wo auch die ganzen Traditionen herkommen. Dann habe ich gelesen America's Game, The Epic Story of How Pro Football Captured a Nation bei Michael McCambridge. Das ist ein sehr schönes Buch, vor allem episodenhaft, wird da in Chronologie durch die Jahrzehnte geführt, die wichtigsten Spiele, die wichtigsten Protagonisten genannt, also das kann man sehr gut lesen. Und dann noch The League, How Five Rivals Created the NFL bei John Eisenberg. Das ist ein Buch, über das ich aber nochmal eine eigene Folge machen werde. Da geht es halt um diese fünf Personen, die die NFL quasi aus dem Chaos geführt haben und zu dem gemacht haben, was er heute ist.
Das waren ja die fünf, von denen du gesprochen hast, diese fünf dominanten Team-Eigentümer.
Genau, und vor allem auch über den einen Eigentümer der Washington Redskins wird es auch nochmal eine Folge geben, vor allem mit der Geschichte, dass Kennedy ihn quasi dann gezwungen hat, obwohl er ein Rassist ist, auch schwarze Spieler aufzunehmen. Es gibt unheimlich viele Stories, die man da noch erzählen kann.
Ich bin sehr gespannt, auch gerade auf diese Anekdoten, also diese Hintergründe auch, die machen das Ganze ja nochmal lebendiger.
Gut, das wär's dann für heute.
Ja, cool, freue ich mich. Beim nächsten Mal bin ich dann dran.
Ja. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.